RD. Big Ben in London gehört ohne Zweifel zu den berühmtesten Uhrtürmen der Welt. Wobei mit Big Ben eigentlich die 13,5 Tonnen schwere Glocke gemeint ist, am Palace of Westminster. Den sogenannten Westminster-Schlag hört man übrigens auch in Halle an der Saale. Und dort im Roten Turm befindet sich ein ganz besonderer Schatz, nämlich das größte Turmglockenspiel Europas.
Weltgeschichte vor der Haustür. Ein MDR-Kultur-Podcast.
Hallo, herzlich willkommen. Schön, dass Sie wieder mit dabei sind. Ich bin Linda Schildbach und ich hoste diesen Podcast hier, der alle zwei Wochen Geschichten aus unserer Region erzählt. Die, die die Welt verändert oder zumindest Weltgeschichte geschrieben haben. Hallo Tom.
Ja, grüß dich.
Dieses Mal bist du nicht so weit gereist.
Nein, ich war ganz in der Nähe.
Ganz in der Nähe, denn tatsächlich unser Funkhaus liegt ja auch nicht weit weg vom Markt in Halle an der Saale. Und es ist wirklich, also ich sag mal so Fußweg, wenn wir richtig langsam sind und uns ganz viel Zeit lassen, 8 Minuten. Ha?
Also. Zwei Stunden. Aber ich sag mal so, ich war auch noch woanders und insofern bin ich fein raus.
Aber das wollen wir noch gar nicht verraten.
Nein.
Vor der Weltgeschichte, wenn sie dann anfängt. Aber trotzdem nochmal zurück zum Roten Turm hier in Halle. Was macht es eigentlich so besonders, dieses Glockenspiel? Weil mir war das schon bekannt, aber trotzdem glaube ich vielleicht nicht allen. Ne?
Dieses Glockenspiel besteht aus 76 Glocken und ein anderes Glockenspiel in Europa gibt es nicht, das diese Zahl hat. Auch weltweit wäre es fast das größte.
Oh.
Und insofern ist man hier in Halle schon ganz weit vorne mit dabei. Und ein Besuch lohnt sich auch auf jeden Fall. Also wenn man hochgeht, das ist eine ganz spannende Geschichte, weil du erst ja die Stufen hochklettern musst. Dann stehst du da vor diesen gewaltigen Glocken, die da nun zu finden sind. Also gerade ja die Tiefen, die Schweren, die haben es ja dann auch wirklich. Dann darf ich ja dankenswerterweise auch mal dort, wo der Spielende sitzt, da siehst du auch nochmal die ganze Logistik sozusagen, mit der das da gemacht wird. Also das ist schon wirklich großartig.
Ich meine auch allein, man muss sich das wirklich vorstellen, die schiere Zahl, 76 Glocken, und das sind ja keine kleinen Glocken. Ne? Ich meine, das muss ja ein riesiger Raum irgendwie auch, also höhenmäßig.
Also das sind ganz schön Ausdehnungen, ja. Wenn du in der Stube sitzt, wo der Spielende sitzt, dann hast du quasi Glocken unter dir, du hast Glocken über dir, also irre. Ja.
Wow, okay. Und ohne vielleicht zu viel schon vorwegzunehmen von der Weltgeschichte, aber trotzdem, gibt es einen Grund, dass ausgerechnet Halle sich so ein, ich will nicht sagen überdimensioniert, aber schon so ein riesiges Glockenspiel angelegt hat? Oder ist das schon ein bisschen so ein kleiner Zufall in der Geschichte?
Naja, überdimensioniert würde ich ja gar nicht sagen, weil also man hat, es gibt natürlich kleinere. Ich weiß, dass es schon eine, ich sag's mal so, eine langwierige Carillon, so sagt man ja zum Glockenspiel im Fachjargon,
ja,
eine langwierige Carillon-Fixierung gibt. Also man hat schon vor 100 Jahren danach gesucht und fertig ist es erst seit 1993.
Oh, wow, okay. Aber die ganze Geschichte, die hören Sie jetzt im Feature von Thomas Hartmann, gesprochen wie immer von der wunderbaren Conny Wolter.
Eine geschäftige Atmosphäre herrscht in Halle auf dem Marktplatz. Viele Menschen eilen umher oder warten an Haltestellen. Verkäufer und Verkäuferinnen verkaufen, Straßenbahnen rollen vorbei. Wie spät es ist? Dank des Roten Turms erfahren wir es gleich. Uhr. Mittag. Erinnerungen an London werden wach. Aber wegen Erinnerungen sind wir nicht hier. Wir wollen den 84 Meter hohen Roten Turm hinauf.
Also es sind so um die 170 Stufen in etwa.
Macht die Gästeführerin Beate Krause Mut. Errichtet wird das Bauwerk von 1418 bis 1506 als Campanile, als freistehender Glockenturm zur damaligen St. Marienkirche. Nicht nur aus religiösen Zwecken.
Schon bevor der Turm überhaupt fertig war, hatte man erste Uhrenglocken hier drin. Das gehörte zum Beispiel dazu, die Menschen hatten ja normalerweise keine Uhr, dass man die Marktzeiten damit eingeläutet hat, Arbeitszeiten sich danach gerichtet haben. Als dann die Uhr drin war, richteten sich auch die anderen Uhren nach der Uhr im Roten Turm. Also das war auch auf alle Fälle eine wichtige Funktion.
Der Rote Turm hat ja eine ganz reichhaltige Bauplastik. Erstaunlicherweise sieht man die aber von außen nicht, weil die so weit oben angebracht ist, dass man sie mit dem bloßen Auge von unten eigentlich nicht erkennt oder nur, wenn man es weiß, wonach man sucht. Und es gibt im Stadtmuseum einen wunderbaren Drohnenrundflug um den Roten Turm, Und da kann man tatsächlich diese ganze Plastik dann auch mal im Original bestaunen. Und es kommen ja immer wieder die Fragen auf, warum ist das denn an der Stelle so geschmückt, wo man es nicht sieht? Aber es, im Großen und Ganzen geht es darum, böse Geister vom Turm und von der Stadt fernzuhalten.
Lädt Elke Arnold im Stadtmuseum verantwortlich für Öffentlichkeitsarbeit und Digitales zu einem Besuch ein und verweist auf weitere spektakuläre Originale, die aus dem Roten Turm stammen und im Stadtmuseum zu finden sind. Wie ein kleines Bleikästchen mit den Knochen von Heiligen. Aber auch der Turm selbst dient als Museum.
Denn wir haben ja hier eine Ausstellung drin, wo es um die Geschichte des Turmes, um die Geschichte des Carillons geht, Stadtgeschichte pur zum Erleben. Und das Schöne ist im Prinzip, dass keiner vermutet, was einem alles in dem Turm erwartet. Die meisten denken immer, oh, wenn ich auf den Markt gehe, da gehe ich auf die Hausmannstürme, tolle Aussicht. Aber wenn sich Leute beide Türme angeschaut haben, sind sie meistens noch viel mehr von dem Innenleben des Roten Turms begeistert.
Das liegt am größten Turmglockenspiel Europas, das hier zu finden ist. Es umfasst 76 Bronzeglocken und erschallt von 9 bis 18 Uhr beinahe jede volle Stunde dank einer Automatik. Aber dieses Glockenspiel, dieses Carillon, kann auch live gespielt werden.
Ich betreue ja seit vielen Jahren die Konzerte und das ist körperliche Schwerstarbeit. Wenn man hier 45 Minuten spielen soll, da ist man schlagkaputt hinterher. Also das ist wirklich eine Herausforderung für viele Glockenspielerinnen oder Carilloneure, hier oben zu spielen.
Konzerte finden regelmäßig statt.
Es sitzt hier auf alle Fälle jeden Sonntag 16 Uhr jemand von unseren Stadtkarioneuren bzw. auswärtige Glockenspieler und spielt live. Wir beginnen unsere Glockenspielsaison meistens im März, kurz vor Ostern, und das geht bis zum 4. Advent.
Wir sind jetzt gerade in der Spielstube und wir haben vor uns einen Teil des Instruments, nämlich den sogenannten Spieltisch. Der Spieltisch beinhaltet Stöcke und Pedale. Und durch das Betätigen der Stöcke und Pedale werden die Glocken angesprochen. Die Glocken sind größtenteils über uns und die fünf größten Glocken sind unter uns.
Beschreibt David Rambian, einer der Glockenspieler der Stadthalle, sein hochgelegenes Instrument.
Das ist ein C. Wenn Sie C-Dur als Akkord haben wollen, dann wäre das C-Dur. Wenn Sie als Tonleiter haben wollen, dann wäre das da.
Seit 2017 werden in Halle Carilloneure ausgebildet. Auch der Komponist, Musiker und Musikwissenschaftler findet so zu dieser Aufgabe. Etwas ungewöhnlich mutet die Spielweise an. Da viel Kraft gebraucht wird, spielt David Rambian mit halb geöffneter Faust.
Die eigentliche Technik besteht darin, dass man einen Stock etwas andrückt und dann mit Impuls die Glocke dann anspricht. Man kann natürlich auch so aus der Luft draufhauen. Man hat weniger Kontrolle über den Sound und das ist auch zum Spielen nicht so angenehm. Also gute Technik ist vordrücken und dann mit entsprechender Dynamik die Glocken anzusprechen, idealerweise.
Die kleineren, hohen Glocken spielt der Musiker nur über die Stöcke, die ganz tiefen allein per Pedal. Alle anderen werden in einer Koproduktion von Händen und Füßen zum Klingen gebracht.
Die Pedalkonstruktion des Glockenspiels ist vor allen Dingen mit Orgel vergleichbar. Im Unterschied übrigens zu der Orgel ist das Glockenspiel eben dynamisch, auch in den Pedalen. Also die Orgel ist nicht dynamisch an sich, von der Anschlagdynamik her. Also da muss man an den Registern ziehen, damit es lauter oder leiser wird. Aber hier ist die eigentliche Stärke des Anschlags entscheidend, wie laut oder leise der Ton erklingt.
Eingeweiht wird das Glockenspiel im Jahre 1993. Es wird erdacht und entwickelt von Franz Peter Schilling, einem Glockengießermeister aus Apolda, sowie seiner Frau Margarete und fertiggestellt in Zusammenarbeit mit der Karlsruher Glocken- und Kunstgießerei. Aber die Pläne für ein Carillon in Halle existieren schon wesentlich länger. Schon 1894 soll es Kontakte geben zwischen der Stadt Halle und einem Franz Schilling aus Apolda, bald darauf zum Hofglockengießermeister des Weimarer Großherzogs ernannt. Wer sich fragt, warum Apolda, der sollte wissen, dass die Stadt gerne mit dem Attribut Glockenstadt versehen wird.
Glockengießerhandwerk ist eben nicht nur Handwerk. Das ist Mathematik, das ist Musik, das ist Kunst. Die Glocken sind in der Regel ja auch verziert. Das ist auch ein Stück weit Religionswissenschaft. Es gibt da in der Musiktheorie ja auch für Kirchenmusik dann noch irgendwelche Kadenzen, die ganz besonders sind, die man dann eben vielleicht mit einer Glocke realisieren will. Also so ein Glockengießer, der macht nicht einfach nur ein Loch im Boden, gießt da heißes Metall rein und dann ist der fertig, sondern das ist jemand, der muss ganz viel können und sich in ganz vielen verschiedenen Bereichen auskennen.
Sagt Clemens Petukat, Museumsleiter im Glockenstadtmuseum Apolda, das interimsweise einen neuen Platz im Eiermannbau gefunden hat und mit einer überarbeiteten Konzeption versehen worden ist.
Wir stellen aus eigentlich weiterhin die gleichen Themengebiete, nur in einer anderen Gewichtung. Es bleibt bei Glockengießerei, Handwerk, Apolda, Glockengeschichte und Textilgeschichte. Das wird zum einen bei den Glocken sich vor allem drehen um eine kleine Einführung zur Kulturgeschichte der Glocke. Die gab es auch jetzt schon, die haben wir neu gemacht. Es wird sich um den Prozess des Glockenherstellens drehen. Und was jetzt auch neu oder zumindest deutlich umfangreicher dazukommt, das sind die Gießereibetriebe. Ich würde sagen, der Inhalt ist gewachsen um ein paar Themenfelder, aber es ist alles trotzdem etwas geraffter.
Clemens Petukat hat auch eine Lieblingsglocke in seiner Sammlung. Die stammt freilich nicht aus Apolda, sondern aus Aschera, heute ein Ortsteil von Bad Langensalza.
Aus dem 12. Jahrhundert, das ist ein Riesenteil, wiegt angeblich 202 Kilogramm. Ich habe es selber noch nicht nachgemessen. Die ist sehr schlicht, steht einfach nur drauf, wer sie gemacht hat. Wolf Gerus me fekit, also Wolf Gerus hat mich gemacht. Ist ganz üblich, dass so auf Glocken, manchmal auch auf Kanonen, der Gießer sich irgendwie verewigt hat. Das gegossene Material spricht und sagt, ich bin gemacht worden von. Die ist aber einfach in einem Top-Zustand und die klingt halt auch immer noch nach über 800 Jahren.
Die Geschichte der Glockengießerei in Apolda beginnt vor gut 300 Jahren, weil die Stadt 1722 ein paar neue Glocken braucht. Eine Aufgabe, die der in Volkstedt geborene Glockengießer Johann Christoph Rose übernimmt. Er bleibt in Apolda.
Der Witz ist eigentlich, dass die Glocken, die damals gegossen wurden, für einen Kirchenbau bestimmt waren, der nie realisiert wurde. Das heißt, diese Glocken wurden dann in einen eigens gebauten kleinen Glockenturm gehängt und hingen da bis Ende des 19. Jahrhunderts, also über 150 Jahre lang, sind die nicht an ihren Bestimmungsort gekommen.
Nichtsdestotrotz begründet Rose die Apoldaer Glockengießer-Tradition. Die Nachfrage ist gegeben.
Also da sind wir in der frühen Neuzeit und da wächst stetig die Bevölkerung. Und je größer die Bevölkerung ist, je größer die Städte werden, gerade in den Städten wächst die Bevölkerung, und damals ist das eben noch wichtiger, werden auch neue Kirchen gebaut. Die sprießen überall aus dem Boden und die brauchen jedes Mal neue Glocken. Mitunter werden dann auch zu kleine mittelalterliche Kirchen, der Historiker, dem blutet da heute das Herz, weggerissen, um schöne neue zu bauen. Und dann wandern die mittelalterlichen Glocken gleich mit in den Hochofen und dann gibt's schöne neue Glocken. Also es ist einfach Bedarf da in dieser Zeit. Bis zum Ersten Weltkrieg, bis zum Ende des Kaiserreichs gibt's eine rege Bautätigkeit, auch was Kirchen angeht, und damit immer auch den regen Bedarf für neue Glocken.
Wie viele Glocken über die Jahrhunderte in Apolda hergestellt werden, lässt sich nur ungefähr ausmachen.
Wir können es zum Teil nicht nachprüfen, weil Unterlagen lückenhaft ist schon beschönigt, fehlen zum großen Teil. Also ich glaube, insgesamt sind in Apolda, ich meine, über 20.000 Glocken hergestellt worden. Also 20.000 Bronzeglocken. Und noch etwa 1,5 bis 2 Mal so viele Stahlglocken.
Glocken aus Apolda werden in die ganze Welt verkauft. Sie erschallen in der Dresdner Kreuzkirche, im Kölner Dom, in der Leipziger Nikolaikirche oder in der Kaiser-Wilhelm-Gedächtniskirche in Berlin. Clemens Petukat gibt allerdings zu bedenken:
Es ist über Jahrhunderte in Apolda Glockengießerhandwerk betrieben worden, aber das ist nicht ein Betrieb. Da steht jetzt nicht hier irgendwo unten an der Glockengießereistraße, seit 1722 ist das hier der Betrieb, sondern da ist schon eine große Fluktuation drin. Also das ist auch nicht besonders krisenfest, dieses Handwerk. Sobald irgendwo das Material zu teuer wird oder Krieg herrscht, fallen auf einmal die Aufträge weg. Und dann macht so eine Glockengießerei auch ganz schnell mal wieder zu. Und es gibt einen großen Konkurrenzdruck. Sobald hier 2 ansässig sind, werden nicht zwingend die Aufträge mehr. Insofern, es gibt auch immer wieder Glockengießereien, die dann eben mal verschwinden oder in einer neuen aufgehen. Und insofern macht man sich vielleicht auch da ein falsches Bild, wenn man sagt, okay, seit 1722 gab es in Apolda Glockengießereien.
Was auffällt, die Glockengießer-Tradition wird von 3 Namen bestimmt. Den Roses, den Ulrichs, den Schillings.
Normalerweise, man mag das heute natürlich nicht nachvollziehen können, wird nur an die Söhne vererbt, in der Regel auch an den Ältesten. Hin und wieder passiert es aber, dass kein Sohn vorhanden ist und dann kommt es eben an den Schwager oder an den Onkel. Also es werden dann immer irgendwo andere Verwandtschaftsgrade gesucht. Es ist tatsächlich wie beim Adel.
Bei so viel Erfahrung in Apolda ist es kein Wunder, dass Halle sich wegen eines möglichen Glockenspiels im Roten Turm durchaus dorthin orientiert. Aber die Zusammenarbeit will einfach nicht zustande kommen. Und nach dem Zweiten Weltkrieg muss man über ein Carillon im Roten Turm lange nicht mehr nachdenken. Das Bauwerk wird im April 1945 zerstört.
Die Amerikaner lagen im Prinzip westlich vor den Toren der Stadt und haben ganz gezielt den Turmhelm beschossen, sodass der Turm beginnt zu brennen und alles in den Turm hineinstürzt. Und dadurch war der Turm eigentlich für viele Jahrzehnte nur noch die Hälfte auf dem Markt.
In den 1970er Jahren aber ändert sich die Situation.
Der Turm hatte ja den Kriegsschaden. Das hat man 1975 dann mit einer spektakulären Aktion alles wieder aufgebaut. Der Turm hat seine Spitze, seinen Helm wiederbekommen. Dann gibt es eine Umbauung um den Turm. Das war dann 1976 und im Winter 1976/77 kommen dann die Uhrenglocken erstmal oben für den Westminsterschlag in den Turmhelm und danach werden die ersten Glocken für unser Carillon gegossen.
Das klingt nun endlich nach einem Happy End. Ist es aber nicht. Mit Franz Peter Schilling mag sich, unterstützt von seiner Frau Margarete, nun endlich ein Apoldaer Glockengießermeister um die Projektierung des Glockenspiels kümmern. Aber die Glocken werden nun volkseigen gegossen. Die Schillings sind enteignet worden und das wirkt sich sowohl auf die Qualität der Glocken wie auf das Tempo aus. Das Glockenspiel wird und wird nicht fertig. Als die Gießerei 1988 geschlossen wird und damit die mehrhundertjährige Tradition ihren Endpunkt erreicht hat, darben 65 Glocken in Apolda hoffnungslos vor sich hin. Halle aber bekommt sein Glockenspiel schließlich doch. 1993 ist es erstmals zu hören. Wer das ebenfalls machen möchte, der muss nur nach Halle auf den Marktplatz fahren und den richtigen Zeitpunkt abwarten. Oder man fährt ganz gezielt nach Halle, wenn einer der Stadtkarioneure im Turm Platz nimmt. Denn es macht einen Unterschied, ob die Automatik oder ein Mensch spielt.
Weltgeschichte vor der Haustür. Ein MDR-Kultur-Podcast.
In Halle erklingt Europas größtes Glockenspiel. Also ja. Tom, ich muss sagen, ich fühle mich erhellt, ja. Um jetzt nicht die offensichtlichen Wortwitze zu machen.
Das freut mich.
Und es ist ja nun wirklich so, wir laufen fast, also sehr oft, ich wollte nicht sagen täglich, aber wir laufen wirklich sehr, sehr oft auf dem Weg zu unserem Funkhaus ja an diesem Turm vorbei.
Man unterschätzt das.
Man unterschätzt das wirklich, ja. Und ich dachte, war vielleicht auch blöd von mir, aber ich dachte wirklich immer, dass das automatisch wäre, also dass das per Automatik läuft. Aber nein, da sitzen ja nun wirklich auch relativ oft Menschen, die das spielen, händisch. Sich wirklich in Schwerstarbeit, wie du es ja beschrieben hast.
Ja,
ne?
Das sieht wirklich sehr energisch aus. Also man hat ja immer zu bestimmten Musiken bestimmte Vorstellungen, die dazu passen könnten. Und hier sieht es ausgesprochen energisch aus. Also man fühlt sich, ich will nicht sagen an Rockkonzerte, aber es hat irgendwie schon was sehr Vitales. Ja, das ist vielleicht ein ganz gutes Wort dafür. Und wenn du dann dem Musiker zuschaust, der dort spielt, das ist schon wirklich sehr, sehr beeindruckend, weil du wirklich merkst, wie da gekämpft wird. Und in diesem Fall war es halt auch so, dass es gleichzeitig aber auch elegant wirkte auf eine bestimmte Art und Weise.
Also ein bisschen wie so eine Art Performance fast so.
Naja, so die Bewegung hatten was Elegantes und gleichzeitig eben auch sehr energisch. Das fand ich sehr beeindruckend.
Also, wie war das eigentlich, das habe ich mich auch gefragt, für dich, als du dann oben warst und die Musik ja nun wirklich direkt gehört hast, das Glockenspiel. Was muss ja so laut gewesen sein,
fett,
oder?
Fett, ja. Also kann ich gar nicht anders sagen. Das war wirklich wumm, wegblasend. Also krass.
Das muss wirklich beeindruckend sein. Das stellen wir auch vor. Vor allen Dingen, ich meine, diese Glocken, wir haben ja 76.
Also das ist wirklich so eine Urkraft, die man da spürt. Das ist schon, die Welt ist Klang in dem Moment. Hat schon was Großartiges.
Die Welt ist Klang, das gefällt mir sehr, sehr schön, muss ich sagen.
Ist auch nicht von mir.
Also. Schade. Aber es hat sehr gut reingepasst, wirklich. Ja. Ja. Genau, ich hatte es schon angesprochen, das sind ja nun wirklich sehr, sehr viele Glocken.
Ja.
Das muss ja dann auch sehr, sehr groß sein als Ort, oder? Weil ich meine, manche Glocken sind ja größer, kleiner, aber es muss ja alles reinpassen. Also war das tatsächlich auch nicht überdimensioniert, aber größer, als du dir das vielleicht vorher vorgestellt hättest?
Was ich überhaupt fand, wenn du da oben bist und dann diese Musik hörst und das erfährst, das ist eine Auseinandersetzung mit Musik, die man ja nur wirklich selten hat. Also mir war dieses Instrument unbekannt. Irgendwie weiß man von der Existenz, dass sowas da ist. Aber ich habe es noch nie gesehen, wie man spielt. Ich habe noch nie dabei zugesehen, nicht mal irgendwie in einem Fernsehbericht oder so.
Das ist nicht und so wie Orgeln, ne? Orgeln, das, da hat man sofort eine Idee so, ne?
Naja, stimmt, das ist das eine. Aber witzigerweise fühlte ich mich durchaus an Orgel erinnert. Das hat dann auch mit diesem Zusammenspiel zu tun, weil ja auch eine Orgel mächtig ist, glaube ich. Das spielt sicherlich in derselben Liga, glaube ich, dass es damit was zu tun hat, mit dieser Mächtigkeit, die gleichzeitig eben auch musikalisch wird. Und es war dann wirklich so, dass es mich also bereichert hat auch. Also das klingt jetzt vielleicht ein bisschen seltsam, aber Musik ist ja eh eine ganz elementare Sache. Dann ist es mal toll, wenn man was Neues kennenlernt. Also für mich ist ja nicht bloß das Wissen darum, dass da sowas ist, was neu ist, sondern dieses ganze Thema ist mir relativ neu. Ja.
Ich fand auch, wo du sagtest, genau das Thema ist
also
neu.
Also in der Tiefe, nicht missverstehen. Ja.
Ja, also genau, in der Wirkungsmächtigkeit vielleicht einfach, nicht wahr?
In der Erfahrungswelt einfach, weil man es nicht kennt. Ja.
Jetzt habe ich natürlich auch Lust, das zu machen.
Ja, mach das.
Aber jetzt haben wir ja schon die Weltgeschichte dazu gemacht. Jetzt warst du ja schon oben.
Ja,
jetzt kann ich da ja gar nicht hingehen.
Oh, bitte.
Als Besucherin.
Stimmt.
Als Besucherin.
Ja.
Nee, aber das ist wirklich was man vielleicht mal empfehlen kann, dass man das mal, wenn man die Möglichkeit hat, genau, sich das wirklich anzugucken.
Ja.
Ich fand noch zwei andere Punkte auch spannend. Erstens, dass man sich so viel Mühe gegeben hat, weil dieser Plastik quasi, also von diesem Turm, was du ja beschrieben hattest, dass das so geschmückt ist, obwohl man das ja eigentlich gar nicht normalerweise sieht. Also, dass man da wirklich so eine Entdeckung hat.
Naja, da wird es dann eben auch ein bisschen mystisch, glaube ich. Also, das ist dann, was einen so ein bisschen fasziniert, dass dann eben wirklich da vor Geistern geschützt werden soll. Und das geht natürlich schon an Thematiken, die liegen ihnen wirklich weit zurück. Die haben viel mit Mythologie der vergangenen Jahrhunderte zu tun oder vergangener Jahrhunderte zu tun, wäre da eigentlich besser formuliert. Und das, ja, sollte man unbedingt sehen.
Mich hat das so ein bisschen erinnert auch an Mode. Also man hat ja so manchmal Mäntel, die so ganz tolles Innenfutter haben. Und wenn man sich dann sagt, ach schön, das macht man, wenn man quasi böse Geister fernhalten kann, finde ich, kann man sich das mitnehmen.
Ja, das ist gut. Ja, ist immer ein Argument auf jeden Fall.
Oder? Nicht wahr? Ist ja auch, kann man sich auch mal wieder was Schönes zulegen.
Ja, und man hat immer recht in dem Moment. Also man muss sich auch nicht für einen entschuldigen.
Ja.
Man muss nur sagen, also man kann höchstens persönlich werden und kann sagen, also weißt du, mit dem Geistern, also ich wollte dich abwimmeln.
Abwimmeln, genau, stimmt, mein Mantel.
Genau.
Nochmal zurückkommend, wir haben dieses Glockenspiel, diese Geschichte, dieses wirklich diese große, auch europäische Besonderheit. Und im selben Moment ist es erst im Jahr 1993 überhaupt eingeweiht worden. Also ich wäre total bereit gewesen, dass du mir erzählst, dass das schon seit 400 Jahren, also übertrieben ist. Mhm. Aber dass das eigentlich erst 1993 wirklich zustande gekommen ist. Aber das Projekt war ja schon viel, viel länger.
Eine Frage, die mich wirklich bei dem Beitrag oder bei dem Feature in meiner Herangehensweise interessiert ist, ist, was ist eine Glocke eigentlich?
Als Ding. Spannend.
Also findest du?
Ja.
Naja, also weil, ich meine, es hat natürlich eine religiöse Bedeutung, das weiß ja irgendwie jeder. Das ist ein Signal, es kann warnen, es kann vor Feuer warnen. Aber man kann es ja auch als Kunstwerk ansehen, man kann es als Instrument vielleicht sogar ansehen. Ich habe mich da auch mit dem Herrn Pittokat unterhalten. Er meint auch, das könnte auch Literatur sein, weil die Glocken teilweise mit Texten dann auch beschrieben sind und so. Im Grunde sind da so ganz viele Dinge, die man eigentlich nicht weiß oder Selbstverständlichkeiten, die man voraussetzt und die man aber eigentlich nicht weiß. Die hätte ich eigentlich gerne noch in diesem Feature mehr erläutert, aber das fand ich dann in diesem Feature dann noch ein bisschen abwegig.
Dann hätte man sich wahrscheinlich auch so ein bisschen verloren in dieser Kulturgeschichte der Glocke, die ja nun wirklich sehr reichhaltig ist, ja, ne? Wie du es jetzt angesprochen hast. Das ist wirklich spannend.
Da hätte ich jetzt diese Geschichte, die da existiert zwischen Halle und Apolda, leider nicht so erzählen können.
Und das, die war natürlich auch spannend, also es war schon wichtig, genau.
Ja. Aber die andere hätte natürlich, ich meine, klar, sagt man, eine Glocke klingt, aber warum klingt sie eigentlich? Oder so eine Glocke, die hat eben nicht nur einen Ton, die hat eben Obertöne.
Die Glocke auch als Symbol finde ich dann auch noch spannend, ja. Also ich meine, man hebt ja auch Glocken auf. Oder warum Big Ben, so hatte ich es ja auch in der Einleitung gesagt, bezieht sich ja auch eigentlich auf die Glocke. Und der Tower heißt ja eigentlich Elizabeth Tower nach der Königin.
Ja, also, aber das ist ja auch noch nicht so lang, glaube ich, oder?
Nee, also dass der Tower so heißt, ja, aber das quasi Big Ben, das eigentlich bezieht sich auf die schwere Glocke.
Ja, witzigerweise hatte ich, also glaube nicht nur ich, angenommen, dass Big Ben eigentlich die Bezeichnung für den ganzen Turm ist.
Ich dachte, so heißt nur die Uhr. Aber ja, also Glocken haben wirklich eine wichtige Bedeutung, sollten wir ganz kurz noch erwähnen, Schillers Glocke.
Tatsächlich waren das so die Fragen eigentlich.
Interessant.
Die hätten mich dann auch noch sehr interessiert, wenn man daran so herangegangen wäre. Aber es war natürlich auch so schon total spannend, das kennenzulernen. Also auch, wie so eine Glocke hergestellt wird. Gut, man hat es gesehen, aber es ist nochmal ein Unterschied, wenn einem das so erklärt wird, die einzelnen Schritte, was gemacht werden muss, wie komplex so ein Vorgang ist oder eben wie so ein Carillon projektiert wird.
Genau, und du hast dich entschieden für Apolda, dieses Kapitel, sag ich mal, zu erklären, was für mich wiederum eine Überraschung war, weil ich das gar nicht so auf dem Schirm hatte, dass sie da diese Tradition haben. Und im selben Moment die Erklärung, ja, es gibt nicht nur einen Traditionsort, eine Traditionsgießerei, sondern dass sich das immer mal abwechselt. Du hast ja die verschiedenen, diese drei Familien mit erwähnt. Aber halt auch klar, es ist irgendwie kein Konkurrenzgeschäft. So viele Leute können jetzt nicht Glocken gießen.
Es ist so. Ja, also es gibt auch Konkurrenz dann natürlich.
Klar, aber, nicht so einfach.
Auf der anderen Seite war es natürlich wirklich interessant zu lesen, wenn du zum Beispiel über die Schönlingsaffärs, dass die im Zweiten Weltkrieg gesagt haben, die stellen nichts für die Kriegsrüstung her. Das fand ich zum Beispiel auch sehr interessant. Das erfährst du halt auch nicht ohne weiteres. Oder?
Ja, stimmt. Wie ist das eigentlich in Apolda? Feiert man diese Tradition da? Ja, also wenn man vor Ort ist, kriegt man es mit.
Also
ich habe ja immer nur Eiermannbau im Kopf.
Ja, du kriegst das gleich mit. Es gibt da auch die Straße der Musik, wo dann auch gleich mehrere Orte da in Apolda daran erinnern. Dann heißt es eben Glockenstadtmuseum.
Stimmt.
Dir wird relativ schnell klar, wo du da bist. Und da weiß man auch um die Tradition.
Okay. Dann würde ich sagen, Glocken, wir haben sie nochmal neu kennengelernt durch dein Feature.
Und man müsste noch mehr machen.
Also könnte noch mehr machen, ne? Aber wann und wo und wie?
Na, zum Beispiel mit den Materialien auch. Warum eben Stahlglocken schlechter sind und die positiven Eigenschaften von Bronze. Also das hätte man alles auch noch erzählen können.
Und weil dieses Thema so wichtig ist, gibt's von Schiller die Glocke, weil man einfach so viel zu diesem Thema sagen kann.
Oder ich mache noch ein zweites Feature über Apolda.
Zum Beispiel. Wir können auf jeden Fall sagen, die Glocke, wir haben sehr viel gelernt. Wahnsinn. Ich sehe sie jetzt noch mal ein bisschen im neuen Licht. Jeden Sonntag, 16 Uhr, wenn ich mich richtig erinnere, da spielt ja ein Carillonneur oder eine Carillonneuse oder auswärtige Glockenspieler, Glockenspielerin live in Halle und dann kann man sich das wirklich angucken. Die Glockenspielsaison beginnt ja meistens kurz vor Ostern und geht dann noch bis zum 4. Advent, also da ist jetzt viel Zeit.
Finde ich auch.
Sehr, sehr viel Zeit.
Und es lohnt auf jeden Fall. Ja.
Ich bin tatsächlich jetzt auch gewillt. Ich möchte mir das jetzt auch nochmal anhören. Also bewusst, weil ich bin mir so sicher, dass man das schon live gehört hat, aber gar nicht mitbekommen, weil es so zum Stadtklang von Halle auch einfach gehört. Ne? Aber weitere spannende Weltgeschichten vor der Haustür, die hören Sie in unserem gleichnamigen MDR-Kultur-Podcast. Den finden Sie in der ARD-Audiothek und überall da, wo es Podcasts gibt. Und wenn Ihnen das gefallen hat, was Sie jetzt gehört haben, dann geben Sie uns doch eine schöne Bewertung und abonnieren Sie uns. In 2 Wochen gibt es dann die nächste Folge von Weltgeschichte vor der Haustür. Machen Sie es gut.
Machen Sie es gut.
In der ARD-Audiothek finden Sie noch viele weitere Features, zum Beispiel aus den Rubriken Zeitgeschichte, Politik oder Kunst. Stöbern Sie doch einfach mal durch.